Guten Tag oder guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe KollegInnen. Heute ist der 4. Dezember 2023, es ist 16 Uhr nachmittags und vor Ihnen sitzen nicht Herr Kollege Eisentraut, den wir eigentlich angekündigt haben, sondern eine Kollegin und ein Kollege, Frau Kollegin Saskia Ebert einerseits von der Justus-Liebig-Universität Gießen und Herr Max Petras andererseits, der hauptberuflich an der Helmut-Schmidt-Universität in Hamburg tätig ist. Die beiden vertreten heute den ursprünglich angekündigten Herrn Eisentraut, der terminlich kurzfristig absagen musste. Aber ich habe jetzt die Freude und das Vergnügen, statt eines Beirats gleich zwei SprecherInnen hier präsentieren zu dürfen. Denn Frau Ebert und Herr Petras sind Sprecherin respektive Sprecher der Initiative, um die es eigentlich geht und bei der Herr Eisentraut eben Beirat ist. Und diese Initiative sieht so aus. Open Revi, und es geht darum, wie Sie jetzt gleich in aller Ausführlichkeit erklärt bekommen werden, rechtswissenschaftliches vor allem Lehren, aber vielleicht nicht nur Lehren, anders zu organisieren, als das bisher zumindest was die Literatur betrifft, aussieht. Frau Ebert, Herr Petras, vielen herzlichen Dank, dass Sie die Zeit gefunden haben. Ich würde Sie gern als erstes mal fragen, was denn eigentlich Open Revi ist und warum es das gibt.
Ja, Open Revi. Ja, zunächst freue ich mich natürlich, dass wir eingeladen wurden, Teil dieses Podcasts zu sein und Open Revi ein Stück weiter vorstellen zu können. Ja, Open Revi ist die Initiative für eine offene Rechtswissenschaft, die sich aus verschiedenen einzelnen Projekten in dem Jahr 2020 gegründet hat. Zu dem Zeitpunkt sind die ersten Open Access Lehrbücher entstanden zunächst zum Verwaltungsrecht von dem schon angesprochenen Kollegen Nicolas Eisentraut. Und dann mit einer weiteren Projektförderung konnte dann eben auch ein Projekt zu den Grundrechten entstehen, ein Fallbuch und ein Lehrbuch, die gemeinsam mit in einem großen AutorInnen-Team, unter anderem in der Herausgeberinnenschaft von Max Petras, ja, bei Wikibooks erarbeitet worden. Und in diesem Zuge kam es eben auch dazu, dass sich mehrere WissenschaftlerInnen eben zusammengeschlossen haben, um noch weitere Projekte zu erarbeiten und eine Plattform zu gründen, die Rahmenbedingungen auch in technischer Hinsicht zu schaffen, um eben Open Access Publikationen in der Rechtswissenschaft ein bisschen voranzubringen.
Gut, und was ist das Defizit, das damit derzeit behoben wird? Also was kann das klassische Lehrbuchwesen auf dem juristischen Markt weniger gut als das, was Open Revi anbietet?
Naja, also wir haben ja angefangen damals in der Pandemie und da wurde ja an allenthalben offensichtlich, dass es viel zu wenig freien Zugang gibt. Der Zugang häufig gekoppelt ist an die Institution, an der man ist. Das ist ja das alte Open Access-Thema. Es ging dabei aber auch gerade gar nicht so sehr um das Endprodukt tatsächlich, dass dasselbe PDF dann eben als Open Access zur Verfügung steht. Ich glaube, das merken dann tatsächlich so viele doch auch gar nicht, weil die Rechtswissenschaften ja standardisiert sind und die Bibliotheken relativ gut ausgestattet und da geht man halt zu Back Online oder so, auch wenn da nicht jedes Premium-Platin-Modul dann vorhanden ist, sondern es ging uns dann tatsächlich eben auch darum, nicht nur Open Access, sondern Open Science zu stärken, also den ganzen Prozess bis zur Erstellung der Bücher offen zu legen. Das war damals auch ein Ziel.
Ja, ich glaube, da springe ich einmal kurz ein. Genau, es ging einfach nicht nur, wie Max eben schon angedeutet hat, um das Buch, das frei zur Verfügung stehen soll, sondern eben auch darum, dass das Buch, wie es entsteht, einfach mehr geöffnet wird. Das heißt, die Erarbeitungsprozesse entstehen nicht nur im Kleinen, dass irgendwie WissenschaftlerInnen für sich einfach Publikationen schreiben, sondern dass man AutorInnen-Teams und HerausgeberInnen-Teams findet, die gemeinsam dieses Projekt erstellen, dass der ganze Erarbeitungsprozess schon offen ist, von außen auch praktisch die einzelnen Entwicklungsstufen sichtbarer sind und eben auch für die Studierenden nachvollziehbar und dass sie auch die Möglichkeit haben, eben Einfluss auf die auf das, was dort einfach erarbeitet wird, zu nehmen, indem sie kommentieren, Kritik äußern, die Texte verwenden und damit auch weiterarbeiten. Mhm. Das war eben auch so ein Aspekt.
Genau, also so sieht das aus, nicht? Das sind die derzeit laufenden Projekte. Man sieht, dass das ziemlich stark am deutschen öffentlichen Recht und dort insbesondere am deutschen Lehrstoff sozusagen für das öffentliche Recht orientiert ist. Und wenn man da dann reinklickt, ja, das machen wir jetzt einmal, dann findet man da Informationen über das jeweilige Buchprojekt. Und man sieht dann beim jeweiligen Buchprojekt, dass das in unterschiedlichen Formaten und in unterschiedlichen Formen halt jeweils dann verfügbar ist. Jetzt ist es so, Sie sind ja beide auch an Universitäten tätig, dass nach meiner Erfahrung das Schreiben von Lehrbüchern, wenn man damit keine kommerziellen Interessen verknüpft, was natürlich auch vorkommt, jetzt nicht das Allerinteressanteste ist, was Menschen fortgeschrittener akademischer Karriere, aber auch am Anfang ihrer Karriere ausgerechnet tun sollen. Nicht? Also jemand, der gerade promoviert oder die gerade Habilitation schreibt, der wird typischerweise nicht geraten, ein Lehrbuch zu schreiben. Und wenn man dann irgendwann auf einer Professur gelandet ist, dann sind ganz viele, die das machen, glaube ich, weil sie halt damit, also zumindest wenn sie Bücher schreiben, auch ein kommerzielles Interesse haben. Wie kommen Sie zwischen diesen, also zwischen dieser Skylla zu früh und der Charybdis nicht mehr interessant, weil man ja eigentlich was anderes machen möchte, irgendwie zurecht und finden Autorinnen und Autoren?
Ja, das war eigentlich gar kein Problem. Das ist ganz interessant. Und es ist doch eigentlich schade, dass es so, mit Missachtung gestraft wird, dieses Genre. Also wir publizieren natürlich auch nebenbei, aber wir sind ja andererseits auch sehr nah dran an der Lehre, doch tatsächlich in den Arbeitsgemeinschaften. Jetzt nicht in den Vorlesungen, aber dann doch eher im direkten Dialog. Deswegen gab es da den Bezug und es waren auch gleich die ersten beiden Projekte waren auch Fallbücher tatsächlich, also Übungsbücher tatsächlich. Und wir haben versucht, nicht nur das Bestehende zusammenzufassen, sondern tatsächlich auch immer eine kritische, bisschen wissenschaftlichere Perspektive reinzubringen. Also wir haben dann auch Leute häufig, also in meinem Fall jetzt das Grundrechte-Lehrbuch, dann Grundrechte übernommen, die zu dem Bereich forschen und da natürlich ihre ganz eigene Perspektive, also ich selber auch, ich habe dann die digitalen Grundrechte übernommen, zusammen mit Hanna Ruschemeier. Und wir haben dann immer, natürlich nicht in dem Umfang wie jetzt in einem großen Aufsatz, was wir parallel gemacht haben, aber doch immer so kleine Fährten gestreut sozusagen und versucht, eine etwas andere Position einzunehmen, das aber gleichzeitig auch transparent zu machen, weil meine Erfahrung aus dem Studium war, Lehrbücher, die sind sehr lang und dann wird auch häufig auch etwa so die Meinung eingestreut des Autoren, meistens gibt es dann ja nur einen, und es wird gar nicht so transparent. Und wir haben eben für diesen Kompromiss versucht, einmal sehr kurz zu sein mit Material, wie so modularen, wie so Modulen, die wir direkt in die Lehre einsetzen können. Ich muss mich entschuldigen, es wird direkt unter mir heute eine Heizung eingebaut, ohne Absprache.
Alles gut.
Und gleichzeitig diese Kritik. Und das hat eigentlich ganz gut funktioniert, weil dieser Anspruch, das war extrem voraussetzungsvoll in so einem großen Team. Wir haben das Lehrbuch ja mit, ich glaube, 22 Leuten geschrieben. Das umzusetzen, setzt eine ziemliche Diskussion in Gang. Und ich war dann auch, also ich habe darüber auch neue Kolleginnen und Kollegen kennengelernt und wir haben dann die Diskussion, die wir da angefangen haben, auf einer ganz anderen Ebene fortgesetzt. Also dann auch andere Sachen publiziert, ne, Sachen zusammen geschrieben und so. Also das ist interessant, dass es diesen Ruf hat, das Genre. Also man kann daraus ganz schön viel machen, das war unser Eindruck. Und
genau. Haben Sie den Eindruck, dass das anerkannt wird, also in Ihren jeweiligen Peergroups gesehen wird, was Sie da tun?
Also ich kann da auf jeden Fall, glaube ich, nicht für die praktisch klassischen Fächer der Rechtswissenschaft sprechen, weil ich eben als Autorin und Koordinatorin aus den migrationsrechtlichen Projekten komme. Aber fürs Migrationsrecht, das ja eben im Studium noch relativ wenig Beachtung findet, aber in der Praxis eine relativ hohe Relevanz auch außerhalb der rechtswissenschaftlichen Community hat, da kommen diese unsere Projekte, also das Fallbuch und eben auch das Lehrbuch zum Migrationsrecht, das jetzt gerade noch so im Entstehen ist, schon Anerkennung. Mhm. Eben weil der praktische Bezug so relevant ist. Das heißt, unsere Bücher sind einfach nicht nur im Studium präsent, da wahrscheinlich sogar eher weniger als andere Projekte, einfach wegen der Natur des Migrationsrechts in der juristischen Ausbildung. Aber in der Praxis ist es einfach auch gut, mal wirklich aufgearbeitete, umfassende Lehr- und Lernmaterialien zu haben und die eben niedrigschwellig auch den Personen, die im Migrationsrecht arbeiten, auch zur Verfügung stellen zu können. Und das wird eben auch in der Wissenschaft durchaus gut gesehen.
Ja, also wir haben jetzt die erste Rezension und
Sie haben die erste Rezension und...
Genau, die erste Rezension fällt einfach mal stur weiter. Und dadurch, dass wir so ein großes Team sind, kriegen wir immer relativ schnell mit, wo wir zitiert werden. Und da haben auch durchaus schon namhafte Leute das Lehrbuch, also das ist völlig überraschend so. Das hätten wir jetzt nicht direkt erwartet, aber der deutschsprachigen Rechtswissenschaft wird ja doch häufig auch mal im Lehrbuch zitiert, interessanterweise, also auch in so Fachaufsätzen. Und das schon passiert. Und was wir auch bekommen, sind tatsächlich viele begeisterte Rückmeldungen von Studierenden einfach, die das Konzept gut finden. Oder die dann in die Promotionsphase rutschen, das ist ja jetzt auch schon 3 Jahre her, und dann gezielt zu uns kommen, weil sie das eben gut fanden und auch was machen wollen und so. Ja. Also das, genau, klar. Es gibt natürlich auch gleichzeitig Kritik und so, ne? Also, aber das hält sich eigentlich ganz gut in der Waage. Also eher, es überwiegt, bei mir persönlich überwiegen eher die positiven Rückmeldungen.
Jetzt ist ja so, dass Sie auf der einen Seite Migrationsrecht machen, was wahrscheinlich nicht so im Zentrum der Staatsexamensausbildung im ersten Staatsexamen steht, aber andere Sachen wie zum Beispiel die Verwaltungsrechte oder das Bücher oder die Grundrechtebücher oder auch das Staatsorganisationsrecht, das ist ja durchaus im Zentrum dessen, was man gemeinhin können muss, wenn man zur ersten juristischen Prüfung kommen möchte. Und da tritt das dann in einen Wettbewerb mit konventionellen Büchern. Gibt es irgendwie weniger freundliche Antworten von Mitbewerbern auf das, was Sie da tun?
Ja, da muss ich jetzt wohl antworten. Saskia, du bist ja fein raus. So direkt nicht. Also, wir sind da irgendwie im netten Austausch, muss ich ehrlich sagen. Also ich glaube... So Herr Tofik zum Beispiel, der hatte das Smartbook Grundrechte gemacht und da hatten wir so einen netten Verkehr hin und her, E-Mail-Verkehr irgendwie, aber das war nicht so. Der sieht sich auch irgendwie so in Verbindung zu OpenRevi, also ist dem Ganzen positiv gestimmt. Und ich weiß nicht, also ich habe sonst, eigentlich,
okay.
Vielleicht fällt es auch gar nicht so auf. Ich meine, der ganze Lehrbuchmarkt ist ja eh unter Druck. Ich weiß gar nicht, wie nachhaltig das überhaupt noch ist, diese großen Lehrbücher. Also das, was wir da so aus der Verlagslandschaft mitbekommen, keine Ahnung. Vielleicht ist es auch nicht das, was es mal war mehr, so dieses große Lehrbuch. Und das Interessante ist ja auch, dass es, also Nico Eisentraut zum Beispiel, der auch bezieht sich da immer gerne auf eine Studie, die zeigt, dass Lehrbücher immer weniger tatsächlich gelesen werden, also so die klassischen gedruckten und so, ne? Also das ist interessant, dass sich die Studierenden wohl auch häufig einfach Informationen aus dem Netz zusammensuchen, also auch einfach irgendwas irgendwie von YouTube und so. Ne? Das war halt auch einer unserer Ansatzpunkte, dass wir, indem wir so einen starken digitalen Akzent setzen, da auch einfach in den Suchmaschinen nach oben rutschen, um irgendwie noch eine bessere Chance zu haben, die jetzt zu erreichen, als jetzt ein Lehrbuch, was hinter einer Paywall versteckt ist sozusagen und da natürlich in den konkreten Inhalten auch nicht so gut gelistet ist bei diesem neuen Lernverhalten.
Und ich meine, eine Facette, die Sie schon angedeutet haben, die ich gern noch ein bisschen betonen würde, wäre, dass Sie ja eigentlich eine laufende Qualitätssicherung haben durch die Feedbackmöglichkeit Ihrer Leserinnen und Leser. Nicht? Das ist ein Vorteil, den viele traditionelle Bücher nicht haben, die erscheinen und dann ändert sich das Gesetz und niemandem fällt es auf, ja, weil halt das Buch erst in 3 Jahren wieder gedruckt wird. Oder es ist irgendwo ein sinnstörender Fehler, weil er nicht fehlt oder irgendwie, es gibt ja alle möglichen Katastrophen, die einem da schon begegnet sind. Das passiert bei Ihnen vermutlich wahrscheinlich auch, aber es wird wahrscheinlich früher entdeckt. Ne? Wie funktioniert das genau? Also ein Leser, eine Leserin findet irgendwas und ist nicht einverstanden. Was tut der die dann?
Das hängt natürlich ein bisschen von der Plattform ab, auf die sich Genau, wo die Person einfach den Zugang zu unseren Projekten hat. Also zum Beispiel sind ja ein Teil der Projekte bei Wikibooks entstanden, anderer Teil auf der Plattform PubUp. Und da gibt es einfach auch ganz transparente Möglichkeiten über Kommentare und Anmerkungen. Also Wikibooks funktioniert ja ähnlich wie Wikipedia, einfach auch praktisch seinen Senf dazu zu geben.
Und das wird auch wahrgenommen. Also Sie kriegen Antworten.
Ja, wir kriegen immer wieder Antworten, manchmal auch per E-Mail, weil die Leute nicht offen kommunizieren wollen und so. Aber das ist auch eine Kultur, die erstmal noch wachsen muss, weil das Lehrbuch, das ist so ein autoritatives Medium, glaube ich. Da ist irgendwie relativ ungewohnt, dass das tatsächlich dem widersprochen werden kann und so. Wir rufen zwar immer wieder dazu auf, also besser funktioniert es dann tatsächlich, wenn man das in Seminaren oder Arbeitsgemeinschaften aktiv macht und die Leute immer wieder ermuntert und so weiter. Aber ja, es kommen immer wieder doch auch konstruktive Rückmeldungen, genau, auf verschiedensten Wegen.
Gut, dann vielleicht nochmal zu dem Anreizsystem für die AutorInnen. Also wer möchte, kann sich bei Ihnen melden und so ein Projekt starten. Und die AutorInnen, die sich melden, sind typischerweise an einer Hochschule tätig und versuchen, ein eigenes Profil zu gewinnen oder wollen die bisherige Literaturlandschaft zu verbessern. Oder was ist die Motivation, um sich bei Ihnen zu melden?
Ja, also ich glaube nicht, dass es einen großen Teil darum geht, tatsächlich erstmal die eigene Reputation zu stärken, sondern dass es eben auch viel damit zu tun hat, dass eine gewisse Unzufriedenheit vielleicht mit den Publikationen in einem bestimmten Teilrechtsgebiet besteht und man das Gefühl hat, es wäre gewinnbringender, wenn man beispielsweise das Migrationsrecht nochmal anders aufzieht. Und dann hat man das Gefühl, dass man vielleicht einfach bisher nicht so eine richtige Gestaltungsmöglichkeit hatte oder auch natürlich wenig Einfluss nehmen kann. Und OpenRevi versucht ja da in der Hinsicht natürlich auch sehr niedrigschwellig zu sein. Wir möchten also eben auch nicht, also bei uns müssen ja nicht nur Menschen zu uns kommen, die einfach sagen, und uns ein fertiges Konzept für ein Buch vorlegen, sondern man kann ja auch einfach erstmal mit einer losen Idee kommen und wir möchten natürlich auch die Plattform bieten und auch die Unterstützung bieten, damit sich Teams finden, damit man Ideen konkretisieren und erarbeiten und auch diskutieren kann. Und so versuchen wir eben möglichst viele Menschen auf uns aufmerksam zu machen, die einfach Lust haben, so ein Projekt einfach für sich zu gestalten. Und ich glaube, das ist einfach auch schon in vielerlei Hinsicht treibende Funktionskraft, weil eben das, was, wie Sie es ja vorhin schon auch gesagt haben, mit dem Lehrbuch wird man nicht berühmt, nicht in der Wissenschaft. Ich glaube, es ist einfach viel Engagement, das hinter den einzelnen Projekten steckt und hinter den Projektkoordinatoren, die diese Projekte eben auch initiieren.
Ja, vielleicht noch ergänzend, wenn ich da... Wir gehen aber auch teilweise gezielt in bestimmte Zielgruppen rein. Also zum Beispiel wir haben ein großes englisches Projekt zum Public International Law von Zoe Gonzalez, Rafaela Kunz und Max Milas. Das kommt jetzt im Februar bei Routledge raus tatsächlich. Und das ist tatsächlich das erste Völkerrechtsprojekt, was es geschafft hat, AutorInnen von allen Kontinenten zu vereinen sozusagen. Und das war dann natürlich auch ein entsprechender Kraftakt, irgendwie diese Leute gezielt anzusprechen. Also wir haben so diese Mischung aus Offenheit für neue Ideen, aber auch wirklich gezielte Ansprache, wenn wir ganz bestimmte Leute erreichen wollen in solchen Teams. Und ein anderes Beispiel ist eben das Projekt zum Informationsfreiheitsrecht. Das ist kein Lehrbuch, sondern ein Handbuch. Da haben wir mit Frag den Staat kooperiert, da war ich auch mit Herausgeber, zusammen mit Hannah Voss von Frag den Staat. Und da haben wir eben durch diese Kooperation mit Frag den Staat hatten wir Zugang zu einer sehr speziellen Fachdiskussion und hatten dann tatsächlich auch viele Leute aus der Praxis, die da einfach tätig sind, über Frag den Staat, über die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die dann auch bei uns mitgeschrieben haben und so. Und die haben, genau wie Saskia schon sagt, im Migrationsrecht ist ja gar nicht so ein starkes Interesse an Reputation, sondern eher tatsächlich daran, den Diskurs zu beeinflussen in einer gewissen Weise oder zumindest erstmal überhaupt zugänglich zu machen. Jetzt im Fall von Frag den Staat ist es tatsächlich irgendwie so, dass viele Bürgerinnen und Bürger eine Informationsfreiheitsanfrage stellen, dann und dann kriegen sie irgendeinen Verwaltungsakt, da ist dann irgendeine Begründung und die ist überhaupt nicht verständlich, weil die zwei Kommentare zum Informationsfreiheitsrecht, die es gibt, die sind halt abgeschlossen und so. Da gibt es gar keine Chance, sich das irgendwie anzulesen, selbst wenn die Leute dazu bereit wären und so. Also da, das sind, glaube ich, ganz unterschiedliche Motivbündel. Ich war da selber auch überrascht, die da wirken.
Gut, jetzt haben Sie selbst ja schon ein Beispiel angeführt mit dem Handbuch Informationsfreiheitsrecht, das eben kein klassisches Lehrbuch ist, sondern ein Handbuch. Das ist eine andere Literaturgattung. Kann man daraus schließen, dass Sie die Idee jetzt expansiv verstehen und andere Formen juristischer Literatur proaktiv auch in die Richtung entwickeln wollen? Und wenn ja, was ist da zu berichten? Wo stehen Sie da?
Ja, also ehrlich gesagt, wir haben jetzt keinen Masterplan oder so. Wir sind ja eben kein Verlag, der irgendwie versucht, jetzt den Markt zu analysieren und zu überlegen. Also beim Informationsfreiheitsrecht hat Arne Semsrott mich einfach angerufen und gefragt, also von Frag den Staat. Und so läuft es dann häufig. Aber wir haben natürlich schon jetzt erstmal den Anspruch, auch weil Sie schon sagten, ne, öffentlich-rechtlicher Schwerpunkt, das hat sich einfach so organisch entwickelt aus den Projekten heraus, stärker an Straf- und Zivilrecht zu sein, also dass wir da langfristig schon den Examensstoff abstecken, das fände ich schon schön. Und dann finde ich, ja, ich meine, es hängt halt davon ab, wer zu uns kommt, ne? Also alle sind erstmal willkommen und wir haben jetzt einen Drittmittelantrag gestellt für verfestigte Strukturen, wo wir dann systematisch eine Lehrbuchreihe aufbauen wollen, dann können wir sowas auch machen, aber primär sind wir halt alle doch immer noch irgendwie in der Wissenschaft oder in der Praxis und so weiter. Das ist eher ein Nebenprojekt. Deswegen sind wir jetzt nicht wie Back Online, die ja irgendwie kein Rechtsgebiet unberührt lassen wollen oder so. Da sind wir ein bisschen offen.
Wenn es eine Zeitschrift für Covid-Recht gibt oder
genau,
für
Kinderkrieg. Ja, genau. Genau. Und das machen wir nicht. Aber wir haben natürlich schon. Also was ich immer besonders toll finde, sind so Projekte wie im Migrationsrecht oder wie jetzt ist ein größeres gerade im Sozialrecht in der Planung. Das sind so Gebiete, da gibt es auch einfach zu wenig. Auch weil sich das für die Verlage nicht so lohnt irgendwie. Also gerade so die Hochschulen, die Fachhochschulen, da gibt es viel zu wenig Literatur. Ja. Und da sind wir dann natürlich besonders motiviert irgendwie. Und ich kann mir vorstellen, dass wir das dann auch nochmal in die Richtung weitertreiben und so. Das ist das eine. Und das andere ist eben, dass es schon auch Bestrebungen gibt, Kommentare anzufangen. Also Nico Eisentraut hat da ein Grundgesetzkommentar in Planung. Der ist noch nicht offiziell bei OpenRevi eingegliedert, weil das noch alles in der Konzeptionsphase ist und so weiter. Aber da unser Vorbild, muss man sagen, und unsere Freundinnen und Freunde aus der Schweiz vom Online-Kommentar haben dann natürlich einiges vorgelegt, die ihre eigene Plattform aufgebaut haben in einem großen Akt und da große Teile des schweizerischen Rechts schon kommentieren oder kommentieren wollen. Das ist natürlich auch nett, aber das wäre dann vielleicht auch ein Aufruf einfach an die Hörerinnen und Hörer, die zuhören, dass sie gerne mit ihren Projekten zu uns kommen können und dann schauen wir, welche Kapazitäten wir haben und versuchen das dann so gut wie möglich umzusetzen. Und alles Weitere ergibt sich dann einfach so organisch aus der Community heraus, weil das ist OpenRevi ja tatsächlich letztendlich. Wir wollen eine Community sein für andere Projekte, also Projekte, die sich gegenseitig hochziehen sozusagen. Das war von Anfang an der Gedanke.
Jetzt haben Sie vorher schon dieses Public International Law Projekt erwähnt, das einen internationaleren Bezug hat. Wenn ich die anderen Bücher so ansehe, Projekte so ansehe, scheint mir der Schwerpunkt bisher doch sehr stark auf Deutschland zu liegen. Jetzt ist Deutschland nicht der einzige deutschsprachige Staat bekanntlich. Gibt's Projekte, die in Richtung einer Verbreiterung führen, also in Richtung Österreich oder der Schweiz, die in der Pipeline sind? Oder kann man sich, also melden kann man sich, das habe ich so verstanden, melden soll man sich. Und wenn man sich meldet, wäre das auch möglich, nehme ich an, ne?
Auf jeden Fall. Wir arbeiten, also wir haben auf jeden Fall ein Bewusstsein dafür, dass wir so ein bisschen so die Bubble, in der wir uns bewegen, verlassen müssen und da auch gezielter einfach auch ein bisschen mehr Reichweite generieren wollen. Und vielleicht ist das ja jetzt auf jeden Fall eine super Gelegenheit, dieser Podcast, aber Wir haben über, also wir möchten uns auf keinen Fall nur auf deutsches Recht beschränken. Wir freuen uns immer über, genau, wenn man sich bei uns meldet.
Gut. Und wenn man sich meldet und jetzt ein Projekt hat, also zum Beispiel zum österreichischen Verfassungsrecht, und dann sagt, man hätte das Ganze gerne am Ende aber schon auch als Buch, damit die Boomer auch irgendwie zur Kenntnis nehmen, dann geht das auch. Denn es gibt die meisten Projekte am Ende auch als Buch. Wie geht das und warum gibt es das?
Also das ist natürlich allen Projekten erstmal freigestellt, wie der Veröffentlichungsprozess abläuft. Den können die Projekte auch selbst gestalten. Das hängt natürlich ein bisschen davon ab, eben nach so Vorlieben. Wir haben bisher eben auch Bücher bei Verlagen veröffentlicht, wo es tatsächlich einfach auch eine gewisse Auflage gibt, die dann verkauft wird. Wir haben aber eben auch Projekte, wie jetzt zum Beispiel das Handbuch zum Informationsfreiheitsrecht, wo es nur so ein Print-on-Demand-Verfahren gibt. Also es wird nur das gedruckt, was eben auch bestellt wird. Mhm. Und ja, auch wenn es eben tatsächlich die Tendenz ja eher zum digitalen Buch geht, oder wahrscheinlich auch nicht mehr nur einfach zum klassisch geschriebenen Buch, sondern mehr zur Interaktivität in den Lehrangeboten. Gibt es sicherlich aber trotzdem noch Personen, die das tatsächlich auch bevorzugen und wahrscheinlich auch mehr aus der Praxis heraus.
Ja, also jetzt ist ja so, dass Sie zum Beispiel dieses Verwaltungsrecht in der Klausur einerseits Download frei zur Verfügung stellen und auf der anderen Seite als Buch um 39,95 €, je nachdem, wie man das möchte, nicht? Die Theorie vor 20 Jahren, als das mit Open Access und so weiter begann, war, dass wenn man irgendwas öffentlich unentgeltlich ins Netz stellt, niemand mehr ein Buch kaufen würde. Scheint sich so nicht zu bewahrheiten, oder?
Ja, also wir haben ja die Zahlen, ehrlich gesagt, und das kaufen schon noch ein paar Leute. Aber es sieht eher so aus, als wenn das die Bibliotheken wären, muss ich sagen. Ich weiß nicht genau, wer das dann kauft.
Das ist aber bei den traditionellen Büchern auch so.
Genau, also das gedruckte Buch wird immer schwieriger, ehrlich gesagt. Mhm. Und ich hänge da auch persönlich nicht so dran, muss ich sagen. Das ist halt auch dieser Medienbruch, ne? Also wir haben ja beim Grundrecht das Projekt in der ersten Auflage und in der zweiten Auflage wollen wir es noch intensivieren. Extrem viele interaktive digitale Elemente über iFrames eingebettet und so weiter, Videos und so. Und da kann man dann in der gedruckten Version natürlich nicht mehr machen als einen QR-Code und sagen, hier, es gibt auch noch diese Alternativpublikation. Und es wird halt immer schwieriger tatsächlich, zumindest mit den kommerziellen Verlagen zusammenzuarbeiten. Also mit De Gruyter war es einfach sehr nett. Es ist auch ein sehr nettes Team da für die Rechtsabteilung, aber De Gruyter und Ben Normos, Beck, so ist die Antworten gar nicht, aber Normos kann man vielleicht noch dazu nehmen, die wollen halt jetzt die Open Access Gebühren und es steigt einfach immer weiter. Und wenn sie jetzt zu uns kommen und sagen, sie würden gerne veröffentlichen, dann können wir ihnen die Informationen weitergeben, die wir erstmal haben. Wir sind ja kein Verlag und wir haben jetzt hoffentlich bald, wenn dieser diese Haushaltssperre in Deutschland dann mal geklärt wird, dann auch Drittmittel tatsächlich, sodass wir Projekte auch unterstützen können, wenn das klappt, also Lehrbuchprojekte. Aber erstmal, genau, können wir Ihnen nur die Informationen geben, wo es die Gelder gibt sozusagen, wo die beantragt werden können und so weiter. Mhm. Und aber auch selbst das, ehrlich gesagt, ich sehe im Moment nicht die Open Access Förderstruktur in Deutschland, die diese neuen Open Access Gebühren jetzt auch mit der Inflation und so weiter abdecken könnte. Das ist nicht nachgezogen und so. Und bei De Gruyter waren die auch ein bisschen ratlos, ehrlich gesagt. Deswegen jetzt bei diesem Handbuch Informationsfreiheitsrecht, der Versuch mit Universitätsverlagen zu kooperieren und was auch sehr gut geklappt hat in meinen Augen. Das war schnell, das war kostenlos, das war nett, so. Hübsch sieht es auch noch aus. Und jetzt gibt es ja auch, also in Berlin wurde gerade Berlin University Publishing gegründet, eine Kooperation zwischen aller Berliner Universitäten. Diese Universitätsverlage sind gerade im Aufwind tatsächlich. Und da funktioniert es dann meistens so tatsächlich, dass sie wenn Sie Uni-Angehöriger sind oder irgendjemand aus Ihrem Team Uni-Angehöriger ist, dass die digitale Version kostenlos ist. Also der Satz, das PDF, die DOI und so weiter. Ja, dann ist ein bisschen die Frage, was reicht für die Reputation? Ja, reicht es, wenn Sie da dieses Bild haben, was Sie da gerade aufgerufen haben, dieses Buchcover digital, dass man das dann irgendwo posten kann und man hat eine DOI und so und fügt das in die Literaturliste ein? Oder braucht es dann tatsächlich noch ein gedrucktes Buch? Keine Ahnung, das müssen alle irgendwie für sich entscheiden. Bei den Uni-Verlagen bezahlt man dafür dann tatsächlich nur die Produktionsgebühren. Und das ist also deutlich günstiger, also sehr viel günstiger als die Open Access-Gebühren bei De Gruyter oder anderen. Genau, deswegen, wenn Sie jetzt Ihr Projekt anfangen würden, dann würden wir Ihnen diese ganzen Optionen sozusagen offenlegen und sagen dann, müssen Sie die schwierige Entscheidung dann letztendlich selbst treffen. Wir können nur nicht mehr dann erstmal machen, als unsere Meinung zu sagen. Aber wir verfolgen natürlich sehr genau die Bewegung Scholar-Led Publishing und so weiter. Also in England ist das schon viel weiter. Da gibt es große Open Access Uni-Verlage, die sich tatsächlich, das sind Non-Profit-Organisationen, die sich an der Wissenschaft ausrichten und versuchen, alternative Geschäftsmodelle aufzubauen. Und die Uni-Verlage sind auch ein Schritt in diese Richtung in Deutschland. Und ich persönlich muss sagen, dass ich da große Sympathien für habe. Es ist natürlich aber dann immer die ewige, diffuse Reputationsfrage. Und wir wollen halt auch irgendwie, also wir sind ja alle noch, also noch nicht in der Wissenschaft etabliert und so. Und ja, das ist diese merkwürdige Kultur, mit der man dann umgehen muss. Also ich weiß nicht, Georg Fischer hat ja diese schöne Studie gemacht, die in der Richtung Zugang veröffentlicht ist, wo er dann so versucht hat, das ein bisschen zu entschlüsseln. Und ja, was bei mir hängen geblieben ist, war, dass so viele das so toll finden, wenn sie das gedruckte Buch dann aus dem Paket auspacken und dann das Foto bei Twitter posten können und so weiter. Und da sind auch Dynamiken, die man wahrscheinlich nicht unterschätzen darf. Aber genau, in dieser Gemengelage würden wir dann als Verein versuchen zu navigieren und auch zu ermutigen, mal andere Wege zu gehen. Weil alleine, glaube ich, bringen wenige Leute den Mut auf, dann einfach tatsächlich was ganz anderes zu machen, zum Uni-Verlag zu gehen oder ja, es einfach nur im Netz zu veröffentlichen oder so.
Also ich kann nur anekdotisch anfügen, den Eindruck habe ich auch, also ganz erstaunlich viele meiner jungen Kolleginnen und Kollegen wollen immer noch ein Buch in der Hand haben, ja. Und ich habe immer gedacht, das wäre sozusagen ein Generationenthema, aber es ist vielleicht gar keins. Es ist vielleicht, oder es hat sich reproduziert in der nächsten Generation. Was mir aufgefallen ist beim Ansehen des Portfolios, das Sie haben, ist, dass eigentlich das, wovon ich erwartet hätte, dass es am allereinfachsten zu produzieren ist, nämlich Texte, die nicht wahnsinnig viel Aufwand machen, weil sie ohnehin vorhanden und gemeinfrei sind, also zum Beispiel Gesetze oder Urteilssammlungen, nicht vertreten sind. Nicht? Dabei ist irgendwie wahrscheinlich der Schönfelder und so weiter immer noch etwas, was jeder Jurastudent und jede Jurastudentin in Deutschland kauft, ne? Und da eigentlich eine riesen Menge an frustriertem Geld für gedrucktes Papier enthalten ist, ne? Ist nicht interessant oder nicht reputierlich genug oder Zufall, dass das so noch nicht vorkommt?
Also wenn ich mich richtig erinnere, dann gibt es da so ein junges Unternehmen oder Startup oder so, die sowas gemacht haben, die tatsächlich Gesetze dann zum Print-on-Demand-Preis vertreiben. Wenn ich mich richtig erinnere, dann haben die Probleme bekommen tatsächlich mit, so wie OpenUI ja, diese Plattform, diese offene Rechtsprechungsdaten.
Ja, die war auch schon hier. Genau, ja, die Probleme sind auch hier schon besprochen.
Ja, genau, also das gibt es tatsächlich schon. Und ich weiß nicht, ich bin, also wenn das jemand machen will, sehr gerne, ja. Vielleicht können wir auch mit denen zusammenarbeiten, aber ich hatte mein Studium lang so eine tiefe Abneigung gegen diesen Schönfeldern, gegen diese Ergänzungslieferung. Also ich werde es nicht
machen. Ich will Ihnen keinen Schönfelder einreden. Ich glaube auch nicht, dass das in die Richtung geht, die Frage nicht. Aber also ein Zustand, der in Deutschland beklagenswert schlecht ist, wenn ich das sagen darf, ist der, dass es gut wie keine einigermaßen systematische Judikaturerfassung gibt in weiten Bereichen, nicht? Also irgendwie, ob das Landgericht irgendwo irgendwas veröffentlicht oder nicht und ob der Umstand, dass man es nicht findet, bedeutet, man hat schlecht gesucht oder das gibt es nicht oder es wurde nicht publiziert, ist komplett unerschlossen, ja, erstaunlich schlecht entwickelt.
Total.
Und das wäre jetzt kein Schönfelder, ne? Das wäre...
Ich verstehe, worauf Sie... Ja, genau, also wir denken immer bei allem, was wir machen, mit welche Infrastruktur bräuchten wir eigentlich? Und dazu gehört sowas tatsächlich auch dazu. Und genau, also dass so eine offene Gesetzesdatenbank, eine offene, na gut, die gibt es ja schon, aber dann verknüpft am besten mit einer offenen Rechtsprechungsdatenbank aus allen Bereichen, das wäre was, genau, wo ich mir auch gut vorstellen könnte, dass man mit OpenJur mal kooperiert oder sowas, dann in einem größeren Drittmittelantrag, falls es noch Drittmittelanträge geben wird in Deutschland nach dem Urteil, aber ja, genau, das denken wir auf jeden Fall mit, klar, also wir haben auch am Anfang immer ermutigt, dann zu OpenJur zu verlinken auf die Entscheidung und so weiter, aber das hatte dann wieder andere Probleme und so. Also es knackt und knirscht irgendwie an allen Ecken, aber unser Anspruch wäre schon, das mitzudenken, klar, auf jeden Fall.
Dieser Drittmittelprojektantrag, den Sie zweimal jetzt schon erwähnt haben können, wollen Sie da näher ausführen, worum es da geht und wo das steht?
Wir haben zwei Drittmittelanträge. Ich kann zu einem was sagen, der bereits, also wo alles schon in trockenen Tüchern ist, das KIDRI, wie ein Forschungsprojekt, das an der Fachhochschule Potsdam bei Ellen Euler an der Professur angesiedelt ist. Da geht es so ein bisschen darum, sich den Status quo einfach der Publikationskultur in Deutschland anzuschauen. Und das einfach auch gemeinsam mit OpenRefi so ein bisschen zu begleiten und zu schauen, was braucht es denn noch, damit mehr Open Access in der Rechtswissenschaft ankommt. Das ist also originär auf jeden Fall auch kein OpenRefi-Drittmittelantrag, aber wir arbeiten eben eng zusammen. Mhm. Und zum zweiten, Max.
Ja, das zweite ist auch, da war Ellen Euler und eben zusammen mit Nico Eisentraut 50-50 maßgeblich beteiligt, die haben da extrem viel Arbeit reingesteckt. Da geht es eben darum, die eigene Arbeit, all die Erfahrungen, die wir gesammelt haben, zu professionalisieren, zu sammeln, zu modularisieren und dann auch Leute zu haben, die Lehrbuchprojekte gezielt unterstützen können und sozusagen OpenRefi als Marke, ich scheue mich ein bisschen mal den Begriff, weil wir sind ja nicht wirklich auf dem Markt unterwegs, aber also schon als und die OpenRefi-Identität kann man vielleicht sagen, zu stärken. Das ist auch ein extrem tolles Projekt und es war sehr, sehr ärgerlich, weil wirklich, es war alles fast fertig, wirklich fast fertig und dann kam diese Haushaltssperre, das war, glaube ich, ziemlich bitter, also gerade auch für Ellen und Nico. Und wir hoffen einfach, das geht auch anderen Projekten so wir wissen das über das Bündnis Freie Bildung, in dem wir sind mit der Wikimedia und anderen und die versuchen da gerade ein bisschen Druck aufzubauen, dass das jetzt nicht einfach bei den Kürzungen hinten vom Tisch fällt. Das wäre natürlich schon extrem, extrem schade, weil ja, das wäre so der Schritt, der uns fehlt, dass wir tatsächlich dann festbezahlte Kräfte haben, die das nochmal einen Schritt voranbringen, obwohl wir ja so schon einfach so als Bottom-up-Prozess irgendwie also Bootstrapping-mäßig ziemlich viel auf die Beine gestellt haben. Und wenn das dann noch, all die Ideen, die es gibt, dann noch immer so einen Push bekommen von der festen Infrastruktur, das wäre schon toll. Mhm. Also wir hoffen, das klappt noch.
Ja. Zur Infrastruktur vielleicht noch die Bemerkung, dass wenn man sich die Organisation, also den Vorstand und so weiter ansieht, dann fällt auf, dass sie eigentlich ziemlich quer über Deutschland verteilt sind. Nicht? Da ist Gießen, da ist Kiel-Hamburg, da ist dann in weiterer Folge Düsseldorf, Hannover, Potsdam. Also sie sind ziemlich gut vernetzt offenbar und ziemlich, wobei der Süden vielleicht noch ein bisschen, also vielleicht ist er mir noch nicht aufgefallen, aber vielleicht kann man in die Richtung auch noch ein bisschen denken. Wie organisieren Sie Ihre Arbeit? Das ist ganz banal. Also wer entscheidet, ob ein Projekt ein OpenRefi-Projekt wird und wie lange dauert das? Wie konfliktisch ist das? Wie wahrscheinlich ist es, dass eine, die hier zuhört, dann am Ende wirklich auch da landet auf der Seite und wie lange muss man warten, bis man das weiß?
Ja, also wir sind jetzt tatsächlich als Verein organisiert, dass die Gründungsversammlung hatten wir 2021, hat tatsächlich auch ein bisschen gedauert, bis jetzt die Eintragung erfolgt ist. Wir sind jetzt aber ein eingetragener Verein seit Oktober und wir haben eben, es gibt Strukturen in unserem Verein. Wir haben einen Vorstand, der eben aus verschiedenen Kolleginnen zusammengesetzt ist, die eben unter anderem auch ein Kollege ist an der Uni Würzburg. Also wir nähern uns dem Süden tatsächlich nicht mehr an. und wir organisieren eben praktisch, was den Vorstand so macht, eben das tägliche Geschäft praktisch des Vereins und bei uns landen eben alle Anfragen Dann gibt es eben aber auch noch nebenbei die Projektkonferenz. Die trifft sich auch in regelmäßigen Abständen und besteht aus den einzelnen HerausgeberInnen der Projekte und einer Person aus dem Vorstand. Und da geht es auch so ein bisschen um den Austausch zwischen was macht der Vorstand und was beschäftigt eigentlich die Projekte. Es geht um Austausch innerhalb der Projekte, auf welche Probleme stößt man gerade in Publikationsprozessen zum Beispiel oder wenn es um Teambuilding geht oder um technische Voraussetzungen. Und was wir auch noch mehr etablieren, ist die Arbeit in verschiedenen Arbeitsgemeinschaften. Da hat sich jetzt zum Beispiel im Sommer eine Arbeitsgemeinschaft zum Thema Diversität gegründet, weil eben Diversität in der Open Science Bewegung natürlich auch eine wichtige Rolle spielt und wir einfach auch als Verein Diversität ein Grundverständnis haben, dass wir unsere Projekte einfach so besetzen möchten, dass wir sie eben einen möglichst breiten Teil der Gesellschaft eben repräsentiert. Das heißt, wir haben zum einen verbindlich eine Flinterquote mit 50% eingeführt, jetzt bei der letzten Mitgliederversammlung, und streben eben auch an anderen gesellschaftlichen Gruppen, die einfach so Diversitätsmerkmale aufweisen, eben auch mehr Sichtbarkeit in unseren Projekten zu verschaffen. Und eben um dieses Anliegen einfach ein bisschen mehr zu fördern, haben wir eine Arbeitsgemeinschaft gegründet, eben aus dem Verein heraus. Also die arbeitet eben losgelöst von dem Vorstand und der Projektkonferenz. Und wenn eben bei uns sich jemand meldet und mit einer Projektidee, dann treten wir erstmal, landet die Anfrage dann erstmal bei uns beim Vorstand. Wir besprechen die dann gemeinsam und geben eben entsprechend Rückmeldungen, wie wir denn praktisch die Machbarkeit einschätzen. Was eben auch ganz wichtig ist, wir haben eben eine Flinterquote, die gilt eben nicht nur für die einzelnen Projekte, sondern eben auch für die HerausgeberInnen-Teams. Und das sind eben so diese Kriterien, die wir dann an die einzelnen Projekte legen, genau.
Genau, also dazu ist vielleicht auch noch wichtig, dass wir dann eine interne Wissensdatenbank haben, ne, wo wir das ganze Wissen aller Projekte sammeln, und wir stellen den Projekten dann eine Kommunikationsinfrastruktur zur Verfügung über unsere Nextcloud und so weiter, dass sie dann direkt loslegen können. Also im Moment sind die Anforderungen da noch relativ niedrig. Und wir geben dann einfach unser Bestes, dass die Projekte sich schnell einfinden können, und unterstützen den auch dann dabei, Leute zu finden. Weil ich meine, gerade wenn man neu ist in der Wissenschaft, da kennt man vielleicht noch nicht so viele. Wenn das jetzt etablierte Leute sind, klar, dann haben die schon ihre Leute da. Aber genau, dabei unterstützen wir auch, gerade weil es eine Quote gibt, das ist dann manchmal auch eine Herausforderung, tatsächlich dann genug Leute aus dem anderen Spektrum zu finden. Das ist so in etwa im Moment der Ablauf, genau. Wir überlegen im Moment auch gerade tatsächlich, wie wir diesen Prozess dann eben noch besser machen können, wie wir vielleicht noch ein externes Peer Review dazu holen können und so weiter, aber also nochmal eine zusätzliche Qualitätskontrolle durch einen Beirat vielleicht in so Lehrbuch rein, aber das ist im Moment alles noch im Gespräch, und genau, also wer jetzt dazu kommt, hat sozusagen noch das weite Feld und kann es dann einfach dazu gesellen.
Okay, wenn man dazu kommen möchte und jetzt nicht gleich ein Projekt anleiern will, dann kann man sich wahrscheinlich bei einem der vorhandenen Projekte beteiligen, so habe ich das verstanden. Und man kann, bevor man das tut, einfach mal den Newsletter abonnieren, nicht? Das ist die wahrscheinlich überhaupt niedrigschwellige Methode, die zur Verfügung steht. Was passiert, wenn man sich da anmeldet? Was kriegt man dann für Informationen?
Aus dem Newsletter bekommt man vor allem Informationen, eben was jetzt so in der Vorstandsarbeit passiert ist, aber eben was auch in die einzelnen Projekte gerade machen, und das auch gar nicht, also wir teilen ja nicht nur die großen Highlights, jetzt das Buch endlich erschienen, sondern eben tatsächlich auch die kleinen Arbeitsschritte aus den einzelnen Projekten, wenn es darum geht, dass jetzt ein internes Review abgeschlossen ist und das, was die nächsten Schritte sind, aber auch eben zum Beispiel, dass es eine neue Projektidee gibt, dass ein Call veröffentlicht wurde, eventuell auch einfach wenn MitstreiterInnen gesucht werden für einzelne Projekte. Und was wir auch teilen, sind irgendwie auch so interessante Neuigkeiten aus der Open Science Community, wenn sie uns über den Weg laufen. Also wir sind praktisch kein Garant für in dieserlei Hinsicht für praktisch den vollen Wissensservice, aber wenn es eben wichtige Informationen über den Weg laufen, dann teilen wir die auch über unser Newsletter.
Ja, und dass da irgendwas Relevantes dabei ist, dafür spricht schon, dass sie ziemlich gut vernetzt zu sein scheinen mit den anderen Initiativen, die es da so in Deutschland gibt, nicht? Also alle, die einem so sofort einfallen, von Open Viewer bis zu iRights oder dem Verfassungsblog und so weiter, sind ProjektpartnerInnen oder in anderer Weise mit ihnen vernetzt, nicht? Also man kommt in diese Bubble, wie man das Neudeutsch vielleicht nennen kann, auf diesem Weg auch rein, ne? Wenn man das möchte.
Genau, total. Ich meine, auch wenn man jetzt keine konkrete Projektidee hat, könnte man auch einfach Vereinsmitglied werden. Das geht auch unkompliziert online, ne? Um sich erstmal umzuschauen oder auch einfach nur um zu unterstützen. Das hilft einfach ungemein. Und dann ergeben sich, wir wollen halt das jetzt auf dem Vernetzungstreffen, das war schon gut in Potsdam vor 2 Wochen, aber wir wollen noch mehr solche Bereiche schaffen, in denen sich neue Projekte auch einfach zusammenfinden können tatsächlich. Also wir richten auch nächstes Jahr die Euro Open Access Tagung aus in Berlin und da wollen wir nicht nur einen Schwerpunkt auf Open Educational Resources legen, weil ja Lehrbücher doch noch so ein Spezialthema von uns ist, sondern auch Raum schaffen, einfach um Ideen fluktuieren zu lassen. Das ist klappt auch schon ganz, ganz gut. Also wir haben jetzt auch schon die ersten Projekte jenseits des klassischen Staatsexamensstoffes, also das Buch zum Klimarecht und so weiter, was halt ja ganz, ganz neue sozusagen Horizonte aufmacht. Aber genau, es kann auch einfach das klassische Buch zum, was fehlt uns noch, besonderen Verwaltungsrecht sein oder so, oder im Zivilrecht, falls irgendjemand aus dem Zivilrecht, bitte kommt zu uns. Das ist keine Absicht, dass wir so einen Rechtsschwerpunkt haben.
Genau. Super. Ich glaube, wir haben einen ziemlich guten Überblick. Aus meiner Sicht sind alle Fragen beantwortet. Wenn Sie beide nicht noch etwas sagen wollen, was ich vergessen habe zu fragen. Sie schütteln beide den Kopf. Gut, dann habe ich hoffentlich alles Wichtige wirklich gefragt. Dann danke ich Ihnen ganz, ganz herzlich, liebe Frau Ebert, lieber Herr Petras, dafür, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ich danke Ihnen, die Sie zuhören, dafür, dass Sie das tun. Ich hoffe, dass Sie interessiert bleiben, dass wir vernetzt bleiben. Und vor allen Dingen hoffe ich, dass wir alle so gesund wie möglich bleiben oder es so rasch wie möglich werden. In Zeiten wie diesen ist das ja wieder wirklich besonders wichtig geworden. Vielen, vielen herzlichen Dank und einen schönen Nachmittag, Abend oder Morgen, wann immer Sie das hören. Bis bald.
Vielen Dank. Ja, vielen Dank.